Das Mikrobiom ist natürlich auch sehr divers, so wie wir alle. Und man kann diese 56.000 Papers nicht in ein paar Dias zusammenfassen. Das ist jedem klar, vor allem weil innerhalb weniger Jahre sich die Konzepte komplett verändert haben und ändern. Ich möchte jetzt ein bisschen das historische Bewusstsein schärfen und 100 Jahre oder 110 Jahre zurückblicken. Da wurden Nobelpreise vergeben für damals revolutionäre Konzepte. Das eine war links Robert Koch, der den Tuberkuloseerreger als Auslöser von der Tuberkulose identifiziert hatte und auf Meerschweinchen übertragen konnte. Und letztlich gibt es seit dieser Zeit die Kochschen Postulate. Unsere Gesundheitsbehörden laufen denen immer noch nach. Wenn jemand einen Keim hatte, wird er vom Gesundheitsamt verständigt, dass der Keim jetzt weg ist. Das heißt, es gibt monokausale Erkrankungen, die monomikrobiell erklärt werden. Das ist aber heute eigentlich, wie Sie gehört haben, obsolet. In der Mitte sehen Sie Metschnikow, in der damaligen Ukraine geboren, Krakow, hat er beim Institut Pasteur gearbeitet und er hat durch Zufall die Phagozytose entdeckt. Und rechts Paul Ehrlich, der Entwickler der ersten Antibiotika. Die alle haben natürlich den Lauf der Geschichte verändert. Ich möchte jetzt mich auf Metschnikow fokussieren, weil er hat auch schon damals mikrobiomartige Ideen gehabt. Er hat eine Hypothese aufgestellt und zwar hat man ihm zugetragen, dass es in Bulgarien eine Gegend gibt, wo die Leute sehr alt werden. Und das ist immer das Problem von Korrelation und Kausalität. Das liegt daran, dass die sehr viel saure Milch trinken. Und er hat den Keim identifiziert und hat den Lactobacillus bulgaricus genannt, ja, weil das von dort kam. Er wollte selber auch sehr alt werden, hat also darauf geachtet, dass nicht fremde Keime seinen Darm besiedeln, hat sogar das Trinkwasser sterilisiert, die Essbesteck hat das keimfrei gehalten, wurde trotzdem nur 71. Ja. Interessanterweise, seine zweite Frau, die erste ist, glaube ich, an einer Seuche gestorben, hatte Typhus bekommen und er war darüber so depressiv, dass er versucht hat, sich mit Typhusbakterien das Leben zu nehmen. Das hat aber nicht geklappt, sondern er wurde hingegen besser, hat sich selber als stärker gefühlt, konnte besser sehen und hat von da an auch die Bakterientherapie propagiert. Und er hat immunstimulierende Serumtherapien empfohlen. Er hat letztlich auch das ewige Leben quasi über das Mikrobiom gefordert. Wir sind fast wieder in dieser Phase und gilt deswegen als Begründer der Geriatrie über die Entwicklung der Phagozytose als Begründer der Immunologie. Er hat aber schon seiner Frau gesagt, er glaubt, wenn er nicht alt wird, wird seine Hypothese auch nicht alt. Und er hatte recht gehabt, er wurde eigentlich sehr lange vergessen. Er war damals eine internationale Figur, Nobelpreisträger, hat ein Buch geschrieben, The Prolongation of Life, eines von mehreren. Und der Optimismus ist hier im Gesichtsausdruck nicht gerade reflektiert, aber lange Leben ist natürlich eine klassische, etwas, was die Menschheit will und das Alter ist natürlich anstrebenswert. Was ist mit der Mikrobiomentwicklung und dem Alter? Und das hat mit der Ernährung zu tun. Sie sehen also hier ganz links unten angedeutet über 3 Jahre, da hat man jeden Tag bei einem Kind in England versucht, das Mikrobiom zu asservieren oder jeden zweiten Tag und hat verschiedene Änderungen durch Ernährungsänderung, durch Antibiotika, Krankheiten festgehalten. Das Organmikrobiom braucht einige Jahre, sich zu entwickeln. Die grüne Linie zeigt die gesunde Entwicklung, die rote Linie mit ihren Störungen zeigt, also entweder in der Jugend eine Störung oder im mittleren Alter oder sehr spät. Das, was Thomas Reiberg als Dysbiose bezeichnet hat. Das kann immer passieren, aber letztlich das Prinzip ist, es gibt weniger Bakterien, die sind weniger divers oder einzelne böse Burschen können quasi übernehmen und verdrängen andere, wie zum Beispiel Clostridium. Und die Komplexität nimmt also zu, die Komplexität ist ein Kennzeichen der Gesundheit. Die Stabilität resultiert aus der Komplexität. Mein persönlicher Zugang ist auch ein persönlicher. In Berlin gibt es den Herrn Swizinski, Alexander in Russland geboren, wie Metschnikow. Und er war einer der ersten Mikrobiologen noch mit dem Mikroskop und er hat die 16S-RNA mit Antikörpern, mit Fluoreszenzantikörpern dargestellt. Und ich war 1,5 Wochen in seinem Labor, habe mir das angeschaut. Der hat also Stuhl wie ein Organ aufbereiten lassen und hat die Keime identifiziert, hat gesagt, das ist ein Crohn, das ist eine Colitis nur vom Keimspektrum, hat auch gesagt, das ist ein Crohn, der sich jetzt erholt, da kommt F-Brau, Fäkalibakterium prausnitzii wieder her. Das heißt, die Assoziation dieser Keime mit der Krankheitsaktivität war faszinierend. Er hat das aber auch im Gewebe nachgewiesen. Sie sehen ja noch ein paar Bilder dazu. Und er hat festgestellt, aber ich glaube noch nicht voll publiziert, dass Patienten nach einem Schlaganfall das komplette Mikrobiom verlieren. Ich konnte mir das damals nicht erklären, Allerdings gibt es Antibiotika, die aus dem Körper selber kommen. Peptidantibiotika, die extrem bakterizid sind, die Poren in Bakterien machen, und die werden teilweise freigesetzt durch so einen Stress. Das heißt, Sie sehen oben die beeinflussenden Faktoren. Wir sind keineswegs machtlos gegen Bakterien. Der Körper kann regulieren, der Körper kann steuern. Also wo man lebt, was man isst, wie man geboren wird, ist bekannt. Die Genetik können wir weniger steuern, Stress wahrscheinlich auch nicht immer. Aber was wir steuern können, ist Diät, die Ernährung. Das ist der wesentliche Faktor, den wir hier steuern können. Viele Leute können ihre Tabletten nicht mehr loswerden, das ist auch ein Faktor. Aber die alten Menschen, auf denen sich die ganzen Tabletten konzentrieren, haben auch das vulnerable Mikrobiom wieder wie ein Kind. Und deswegen ist es besonders dramatisch, wenn man diesen alten Menschen dauernd Antibiotika geben muss, wozu wir gezwungen sind, weil wir immer wieder jede Nacht 10, 15 alte Menschen aus Pflegeheimen bekommen, mit Infektionen. Aber die Infektionen sind letztlich der Ausdruck einer mikrobiellen Verarmung, nicht einer Überwucherung. Und man sollte eher darauf achten, diesen Menschen das Mikrobiom möglichst stabil zu halten und damit unsere ganzen Auflagen, was Hygiene betrifft, was Sterilität betrifft, was Sauberkeit betrifft, sind eigentlich obsolet und gehörten längst entfernt, aber das dauert sicher noch einige Jahrzehnte. Dieses Bild zeige ich gerne her. Das ist schon ein paar Jahre alt. Man sieht jedenfalls, diese Pflanzendiät macht ein komplett anderes Mikrobiom im Darm als die europäische, moderne, westliche Ernährung. Das waren Kinder aus Bologna und die sind aus Burkina Faso. Ja? Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein. Hängt vielleicht unser Lebensstil und unsere Ernährung mit dem Wohlstand, mit diesen Wohlstandskrankheiten zusammen? Weston Price sagte ja. Er hat also die Physical Degeneration mit Nutrition assoziiert und das war ein sehr kreativer Zugang. Und das muss von uns beachtet werden, dass das moderne Diätverhalten ja keineswegs spontan ist. Wir suchen nicht das aus, was wir gerne haben, sondern was wir eben kaufen können. Und für die Industrie, die das Essen herstellt heutzutage, es ist nicht mehr die kochende Hausfrau, das ist ja heute ganz uncool, die Industrie hat Interesse, dass das möglichst lange sogenannte Shelf-Life vor sich hinlebt. Also monatelang muss das haltbar sein. Und da sind viele Substanzen beigemischt, damit das haltbar bleibt, die letztlich im Darm Unheil anrichten. Weil diese antibiotischen oder antimikrobiellen Substanzen, die überall auf der Käserinde, überall angebracht sind, kommen auch in den Körper und wenn man Pech hat, reduzieren sie die Diversität. Wir haben also sehr energiedichte Mahlzeiten. Wir werden auch von verschiedenen Diätologen gebeten, möglichst viele kleine Mahlzeiten zu essen. Das entspricht überhaupt nicht unserer Evolution. Die Fasern haben sich reduziert. Hat auch damit zu tun, dass Fasern oxidieren, dass die also das Essen ungenießbar machen. Wenn weniger Fasern drin sind, hält das länger. Und das Phänomen der ultraprozessierten Nahrung möchte ich noch näher beleuchten. Zusätzlich haben wir ein inaktives Berufsleben. Wir sitzen am Computer und glauben, das ist alles. Wir bewegen uns viel weniger. Die meisten zumindest trinken gerne Alkohol, um das auszuhalten. Das Rauchen ist zurückgedrängt worden. Und wir haben die Bildschirmzeit, die Bewegungszeit ersetzt. Auch das zeige ich sehr gerne her. Sie sehen hier also, das Gesamtgewicht ist gleich geblieben. Der Bildschirm hat sich verschlankt. Ja? Und der Körper passt sich diesem bewegungsarmen Leben an. Und dieses Bild, weil ich ja über die Ernährung sprechen soll, ist, glaube ich, wichtig, die ultraprozessierte Ernährung. Ja? Die sind aus prozessierten Substanzen hergestellte Nahrungsmittel, aus relativ basalen Sachen oder billigen Schlachtabfällen, wo keine ganzen oder Körper, keine ganzen Essensinhalte drinnen sind. Und das ist das, was wir alle kennen, was die jungen Leute so gerne essen, Burger, Pasta, Pizza, Pasta-Dishes, Nuggets, Sticks, alles das. Das ist letztlich ultraprozessierte Ernährung. Ja. Und interessanterweise, da gibt es Konzerne, die daran sehr viel verdienen. Und interessanterweise gibt es auch Diätologen, die sagen, dass diese ultraprozessierten Sachen in der Früh ganz gut sind, wenn man sie isst, dass man kein Fleisch essen soll oder es gibt Leute, die leben vegan. Die exponieren sich aber teilweise auch diesen prozessierten Ernährungen. Ja. Energiereich, hohe glykämische Last, das ist dann sicher ein anderes Thema dann, wenig Fasern. Und das ist letztlich ein Faktor, den ich in den letzten Jahren zunehmend erkenne, dass diese Faserarmut wahrscheinlich assoziiert ist mit diesen Krankheiten. Wir wissen bis heute nicht, ob das alles jetzt kausal ist oder korreliert, aber wir wissen jedenfalls, veränderte Mikrobiota mit verschiedenen Erkrankungen geht parallel. IBD ist Darmerkrankung, Darmentzündung, Obesity brauche ich nicht erklären, metabolisches Syndrom ebenfalls, Atherosklerose, Diabetes, Infektionserkrankungen und Leberkrankheiten, die Sie schon gehört haben. Alles das ist mikrobiomnahe. Und interessanterweise, je näher das Mikrobiom den Fettzellen ist, desto mehr entzünden sich die Fettzellen. Das heißt, die lokale Nähe dieser Faktoren scheint dazu beizutragen, dass dieses abdominelle Fettgewebe dazu beiträgt, chronisch entzündliche Erkrankungen zu entwickeln. Nun hängt das wirklich damit zusammen. Diese Studie hat untersucht in einem irischen Altersheim und verschiedenen gesunden Menschen, hängt es zusammen, was jemand isst mit dem Mikrobiom. Ja, Sie kennen Prokrustes, das ist jemand, der hat auf dem Bett die Leute länger oder kürzer gemacht. Und diese Prokrustes-Analyse korreliert hier Punkte mit Strich, das ist Ernährung mit Strichen. Und es findet sehr wohl einen Zusammenhang zwischen dem, was jemand isst und dem, welche Mikrobiota-Signale hier dargestellt werden. Das ist eine unglaublich komplexe Grafik. Was wir damit machen wollen, wissen wir nicht so genau. Tatsache ist, je mehr prozessiertes Essen, desto ärmer wird das Mikrobiom. Je mehr naturerhaltendes, natürliches Essen, desto reicher ist das Mikrobiom. Und diese Studie hat sich angesehen, könnte das reiche Mikrobiom mit dem alten, mit dem langen Leben zusammenhängen? Das war ja letztlich Metchnikows Idee, nur er hat das Pech gehabt, einen einzigen Keim zu fördern. Er hat nichts vom Mikrobiom gewusst oder geahnt. Das ist hier aber die Reichheit. Da sind 15 oder 11 Bakterien gefunden worden, die sowohl bei über 100-jährigen oder 90-jährigen Chinesen wie Italienern gemeinsam auftreten. Also diese Diversitätsindizes sind bei den Alten hier grün dargestellt, hier braun dargestellt, höher als bei den jungen 40-Jährigen, die hier grün dargestellt sind. Also CL und CY, das ist langlebende Chinesen, junge Chinesen. Sie sehen hier einen riesen Unterschied bei Ruminococcus, genauso in Italien. Akkermansia wurde ja schon von Professor Reiberger angesprochen, ebenfalls ein Unterschied. Also Akkermansia bei den Alten und so weiter, Clostridium sogar der Böse, aber es ist eine große Gruppe, diese 14er gilt als gutartig. Aber auch dieses Christensellis, diese Keime sind assoziiert mit langem Leben. Und es könnte ja sein, dass die tatsächlich sich gesünder ernähren, als sie die kurz leben und dass letztlich das Mikrobiom mit Signalen aus der Nahrung ebenfalls sich so entwickelt. Das heißt, die Top 50 der Top 50 aus China korrelieren mit denen in Italien. Das heißt, es dürfte ein biologisches Prinzip sein. Hier gibt es Keime, die man sich vielleicht doch merken könnte, weil möglicherweise diese Keime die Gesundheit garantieren. Weil letztlich das Leben ist ein Alterungsprozess, aber die Inflammation beschleunigt das Altern und diese Keime scheinen offensichtlich diese systemische Inflammation, die ja viele chronische Erkrankungen der inneren Medizin erzeugt, zu verhindern, zu verlangsamen. Zumindest in diesem Studienansatz ist das nachgewiesen. Hier gibt es einen 256-Jährigen, der hat sicher besonders gute Keime, aber er hat seinen Stuhl leider nicht abgegeben. So, das ist der Zusammenhang zwischen spezifischen Ernährungseinflüssen und dem Mikrobiom. Und auch hier kann man tatsächlich nachweisen, dass es den Zusammenhang gibt. Wenn jemand dauernd Fasern isst, bekommt er ein eigenes Mikrobiom. Wenn jemand dauernd Fett isst, dann wieder ein anderes. Das hängt mit der Gallensekretion zusammen, über das Sie gehört haben, Proteine ebenfalls. Und ich hoffe, man kann das von hinten auch erkennen. Es gibt hier Bile Torrent Species, die also Galle aushalten. Und die sind teilweise problematisch. Herbert Tilks Gruppe hat nachgewiesen, dass dieser Alistipes mit Darmkrebs einhergeht. Was zum Beispiel mithelfen könnte, zu erklären, warum diese fette Ernährung ungesund sein könnte. Das sind wieder die, die Sie schon kennen von den 100-Jährigen. Die sind vielleicht günstig, viele Kohlenhydrate zu essen, auch wenn die heute verteufelt werden. Und beim Protein gibt es also unterschiedliche Bakterien, teilweise günstig. Fäkalibakterien, Brausnitzii, Lactobacillen, Bacteroidetes, teilweise ungünstige. Aber Butyratproduktion, das können Sie sich auch merken, Buttersäure riecht für Schmeißfliegen ausgezeichnet, für uns schlecht. Ist sehr gut, ist eine wichtige Substanz, die im Organismus Informationen überträgt. Und zwar sowohl lokal an die Darmzellen, wie aber auch an das zentrale Nervensystem. Das dürfte also der humorale Faktor, einer der humoralen Faktoren dieser Darm-Hirn-Achse sein. Sie sehen das hier dargestellt, das sind diese Polysaccharid-Esser, die haben diese unverdauten Keime, unverdauten Fasern im Dünndarm und im Dickdarm. Die Firmikuten stürzen sich drüber, setzen diese kurzkettigen Fettsäuren frei. Es gibt verschiedene G-Protein-Rezeptoren, aber auch direkte Transmission als kurzkettige Fettsäuren, vor allem Butyrat, die hier günstig oder ungünstig, je nachdem, auf das ZNS, auf die Leber, auf den Darm selber wirken, Appetit stimulieren. Hier sind die eher ungünstigen, wenn sie überschießend sind, die gramnegativen Bakterien, E. coli zum Beispiel, der kann auch adherent sein. Das Endotoxin aktiviert den Toll-like-Rezeptor 2 und 4 und da haben Sie wieder die Inflammation, die letztlich auch im Fettgewebe darüber entscheidet, ob jemand schneller altert oder langsamer altert. Und die haben Sie auch schon gehört, diese TMA-Geschichte von Thomas Reiberger. Und diese kurzkettigen Fettsäuren sind sicher sehr interessant. Wir messen sie derzeit nicht, aber es ist gezeigt worden, dass die Signale tatsächlich mit psychischer Gesundheit, Autismus zusammenhängen. Ich möchte aus Zeitgründen das ein bisschen überspringen. Sie werden sicher noch viel darüber hören, aber tatsächlich ist das Acetat eher ungünstig, Propionat, divers und Butyrat, das vor allem auch im Darm selber wirkt, also lokal, aber auch im Gehirn wirkt, dürfte günstig sein. Es gibt einen Tierversuch, ich weiß, das ist jetzt sehr eingeschränkt zu sehen. Da wurden schwangere Mäuse nur mit Fett ernährt, die haben eine Dysbiose entwickelt, die Kinder haben Autismus gekriegt, die haben weniger Butyrat gehabt, die wurden dann mit dem normalen Stuhl von anderen Mäusen konfrontiert und siehe da, die haben sich wieder zu den anderen hinbewegt, aber auch mit Lactobacillen konnte dieser Autismus geheilt werden. Und das sind sehr viele Aspekte, die letztlich auch mit der Ernährung zu tun haben, die wir noch gar nicht begreifen, noch gar nicht verstehen, aber wo wir schon mit sehr vielen Publikationen Assoziationen beschreiben. Und das ist sicherlich der erste Schritt, dass wir verstehen, wie diese aus dem Darm kommenden und letztlich aus der Ernährung kommenden Entzündungssignale in chronische Krankheiten umgesetzt werden und in den Alterungsprozess und wie man das vielleicht verhindern kann im Sinn dieses optimistischen alten Menschen. Das haben Sie auch schon gesehen. Also diese hochprozessierten Nahrungsmittel enthalten oberflächenaktive Substanzen, die nicht nur das Mikrobiom beeinflussen, sondern auch die Oberfläche selber undicht machen für Toxine aus dem Darm. Also ich hätte keine große Angst vor Mikroplastik, wenn ich nicht diese Detergenzien dabei hätte. Aber der Körper, glaube ich, kommt drüber hinweg. Ich zeige Ihnen jetzt einige Studien, nur angedeutet ultraprozessierte Diätmittel. Die französische Nutrinet Santé Studie. Also wenn man so isst, das sind meistens junge Männer, 18% des Gewichts der Ernährung, aber 36% der Energie. Und da gibt es auch eine Assoziation mit Männern, weniger Bildung, Rauchen, Übergewicht, sehr viel Zucker, Süßes und weniger Fasern. Das heißt, das ist ein konsistentes Verhalten, das mit Fettleber, mit Wohlstandserkrankungen zusammenhängt. Und es müsste an unserer Gesundheitspolitik daran liegen, diese Art von Ernährung zu besteuern oder zu verhindern. Das ist leider ein globales Problem, was früher nur die sogenannten westlichen Länder betroffen hat, betrifft heute den ganzen Globus und die Wachstumsraten dieser Nahrungsmittelkonzerne sind international wesentlich stärker als in unseren Breiten. Diese Studie ist sensationell, die hat nachgewiesen, dass 10% mehr von diesen ultraprozessierten Nahrungsmitteln tatsächlich eine 14%ig höhere Mortalität mit sich bringt. Ja? Jetzt können Sie sagen, okay, das ist ja nur Assoziation, aber tatsächlich wissen wir schon relativ gut, dass diese Zerstörung dieser Darmbarriere, diese Dysbiose tatsächlich Krankheiten auslöst. Ich möchte über die Leber ein bisschen drüber springen, aber auch Thomas Reiberger hat diese Studie gesehen. Enterococcus faecalis, das ist vielleicht doch ein Keim, den man sich merken kann, weil das Zytolysin, wenn Sie den nicht haben, geht es Ihnen gut. Wenn Sie den haben, das ist Ihre Mortalitätskurve bei einer sogenannten Alkoholhepatitis. Das heißt, das ist eine letztlich mikrobielle Erkrankung. Mit diesem Zytolysin sterben Sie. Und was die gemacht haben, die haben mit Bakteriophagen genau diesen Keim abgetötet und siehe da, die Alkoholhepatitis war wieder weg. Das heißt, es ist doch ein ganz interessantes Phänomen, dass Toxine aus dem Bakterienreich Krankheiten begünstigen, auslösen, die man eigentlich einer anderen Ursache zuschreibt, wie zum Beispiel dem Alkohol. Da müssen wir sicher noch viel genauer hinschauen, wie diese Zusammenhänge sind. Ein weiterer Punkt ist, dass die Mikrobiota dazu beiträgt, Energie freizusetzen. Die berühmten Firmikuten sind das. Das heißt, wenn Sie viel energiereiche Nahrung zu sich nehmen, westlich essen, haben Sie einen dicken Körper, aber wenig Energie im Stuhl. Das ist nachgewiesen. Wenn Sie schlank sind, scheiden Sie wieder mehr aus. Auch das hängt eindeutig mit Mikrobiota zusammen. Die Stabilität der Mikrobiota ist wichtig. Diese Studie zeigt Ihnen, das ist eine synthetische Mikrobiota. Wenn man also pathogene Keime mit der zusammenmischt, macht es Störungen in der Oberfläche, macht Entzündung. Vor allem, wenn Sie Fasern dazugeben, wird die Entzündung gebremst. Faserarme Diät, damit kriegen die richtigen Keime quasi zu wenig Substrat, führt zur Dysbiose und führt zu dieser Störung der Barriere, von der wir wissen, dass sie mit Krankheitsentstehung assoziiert ist. Wenn Sie keine Bakterien haben, machen auch die keine Beschwerden. Und ich möchte noch, auch wenn der jetzt als quasi nicht merkenswürdig genannt wurde, diese Akkermansia muciniphila herausholen. Weil interessanterweise ist dieser Keim schon etwas ganz Neues. Er dürfte also in erster Linie von Schleim leben, deswegen sein Name muciniphila. Gibt es auch in der Karrieretechnik sehr viele, die das machen. Baut schleimbildende Mucine ab, ja? Und verändert das Mikrobiom, seine Kollegen sozusagen. Entzündet weniger, reduziert das Risiko für Diabetes, vielleicht hören wir noch dazu. Und interessanterweise, wenn man es abkocht, wirkt es nicht, aber als pasteurisiertes Präparat gibt es ein Protein, das hier tatsächlich den Diabetes verbessert. Das waren die abgekochten, die haben nicht gewirkt, aber diese pasteurisierten, die nur ein bisschen mit 70 Grad erhitzt wurden, haben tatsächlich diesen Effekt gehabt, weil aus dem Bakteriencocktail dieses Protein erhalten wurde, nicht denaturiert wurde. Und Sie sehen hier, die Fettzellen sind kleiner geworden und die Energie im Stuhl, die ausgeschieden wird, ist mehr gewesen. Und wie können wir diesen Keim durch die Ernährung beeinflussen, werden Sie sich sicher fragen. Ja, Sie dürfen Fett essen, aber Fett sollte mit Fasern und mit Polyphenolen kombiniert werden. Das heißt, überall, wo Sie viel Energie in der Natur finden, gibt es auch Fasern. Die Fasern bitte nicht vergessen. Der Fehler ist, die Energie zu isolieren. Und hier sehen Sie, wenn Sie Polyphenole dazunehmen, zur High-Fat-Diet, führt das tatsächlich zu einer Änderung der Mikrobiota. Und Sie sehen hier, diese Hochfett-Diät mit Akkermansia führt zu wesentlich weniger Fettmasse als ohne Akkermansia. Und das sind hier nur Kontrollen. Das heißt, das Fett wird durch diese Polyphenole mit Akkermansia nicht mehr giftig. Und das, glaube ich, Kaffee ist ja eine andere Quelle, von der wir wissen, dass das hier sehr wichtig ist in der Lebererkrankung. Diese Polyphenole sind mikrobiomeffektiv, auch Rotwein selbst. Es gibt eine Studie bei der Nichtalkoholischen, dass 2 Gläser Rotwein, die besser machen, nicht-alkoholische Steatohepatitis, wahrscheinlich über diese Präbiotika, über diese Farbstoffe, Anthocyane und Polyphenole. Der Zusammenhang ist individuell. Sie haben schon gehört, wie groß die Variabilität ist, aber zeitlich nachgewiesen. Circa 2 Tage dauert es, bis das Mikrobiom die Ernährung reflektiert, und ähnliche Nahrungsmittel haben trotzdem unterschiedliche Effekte. Wenn Sie wissen wollen, was stabilisiert mein Mikrobiom, was ermöglicht diese 110 Jahre, das sind offenbar Bifidobakterien, die sind assoziiert mit einem stabilen Mikrobiom. Das ist auch die dominierende Keimsorte beim Säugling aus der Muttermilch, aber es gibt auch andere wie Inulin oder Guarkernmehl, die hier in Naturprodukten oder Pharmaprodukten drinnen sind, präbiotische Nahrungsmittel, die diese Keime begünstigen, und die Keime wiederum begünstigen die Vielfalt. Diese Studie ist auch interessant, da hat man Afrikaner aus dem Busch nach New York geholt und hat ihnen das New Yorker Essen gegeben, hat ihren Stuhl und eine Koloskopie untersucht, und gleichzeitig hat man Afroamerikaner, genetisch ähnlich, mit dem Essen aus dem Busch konfrontiert. Und interessanterweise, innerhalb von 14 Tagen hat sich dieser Proliferationsindex im Darm bei den Buschmännern zu seinem Ungunsten verändert, und bei den Afroamerikanern, die das Buschessen gekriegt haben, wurde es begünstigt. Es gibt auch einen umfangreichen Metabolomikteil, den ich hier nicht herzeige, aber die Studie ist wirklich sensationell. Nature Communication, 2018 war das, glaube ich, oder 16. Das ist wirklich eine, es zeigt also, dass die mikrobielle Variabilität durch die Ernährung alleine beeinflusst werden kann. Und zum Schluss möchte ich eben, was können wir tun? The Fiber Gap, the Disappearing Gut Microbiome. Ich glaube, für Sie ist das überhaupt kein Problem. Das ist für junge Leute, die viel rauchen und viel Fett essen. Probiotika sind wahrscheinlich nicht die Antwort. Ja? Er hat sich auf diesen einen Lactobacillus bulgaricus konzentriert. Das ist ein Präparat aus seiner Zeit. Aber das war sicherlich ein Hohlweg, ein Irrweg. Heute wissen wir, die Vielfalt ist die Antwort. Westliche Ernährung führt zum westlichen Mikrobiom. Zuckerreich, reduzierte Diversität, fettreich, reduziert gewisse Bakterien, proteinreich, Akkermansia wird reduziert, ballaststoffarm, Darmpermeabilität wird reduziert. Es werden noch viele Nobelpreise aus dem Mikrobiom abgeleitet, aber heute wissen wir schon, die Fasergehalt der Nahrung bzw. das Mikrobiom definieren krank oder gesund. Diese Folie zeigt Ihnen einige Ballaststoffe, die in unserer Ernährung vorhanden sind, und was die Bakterien darauf reagieren. Es ist komplex, wir haben ja bekanntermaßen 800 oder 1000 davon, aber das ist jedenfalls, die mikrobielle Diversität ist das Ziel. Das heißt, der Kombination aus diesen allen, Nutrition and Health, the issue is not food, nor nutrients, so much as processing. Wir sollten uns von diesen nicht aus der Natur kommenden Konservierungsmitteln, oberflächenaktiven Substanzen und Nahrungszusätzen, die letztlich auch den Appetit stimulieren, befreien und sollten wieder natürlich essen, um unsere Evolution wieder abzubilden. Wir haben eine dichte Population von Mikroben im Darm, auch an 4 anderen Stellen im Körper. Signale in Stoffwechsel, Zellproliferation, Motilität, Immunsystem, die sind noch nicht ganz erklärt, aber fast überall gibt es eine Korrelation. Störung der Symbiose führt zum Anstieg an diesen modernen, teilweise immunmedierten Autoimmunerkrankungen, Autismus, Darmkrebs, Allergien, alles das, was heute unsere westliche oder inzwischen auch die zweite Welt charakterisiert. Die Schließung des Fiber Gaps ist meiner Meinung nach die Basis der spezifischen Diättherapie. Vielen Dank.